Literatur im Schulnetzradio.
Der in Innsbruck lebende Schriftsteller Christoph W. Bauer stellt sein neues Buch vor. Als Gast des Vereins Bibliothek Kultur im Dachboden las der Autor Christoph Bauer aus seinem neuen Roman im Alphabet der Häuser. Die Veranstaltung fand in der Bibliothek des Gymnasiums Silgasse statt.
Das Interview in dieser Sendung führte Jana Brandstätter. Patrick Eder war für den Live-Mitschnitt verantwortlich.
Weiters wirkten noch Nadine Isser und Dino Mehacic in dieser Sendung mit.
Pretty girl, present seems to fade away. Something steers him up, 'cause she's not her. It's her eyes reminding of certain time in life. The gap between two sides is loneliness, and she's not here. A deeper impression, the floating obsession. Passion, it's passion. Bye bye, babe. Bye bye, babe. Bye bye, babe. It's okay. Tries to freeze the memories, but her portrait slips away, and he feels a laziness, 'cause she's not her. He thinks about the rest of night and asks, will I stay or go? Should I sleep with her tonight? 'Cause she's not here. A deeper impression, the floating obsession. Passion, it's passion. Bye bye, babe. Bye bye, babe. Bye bye, babe. It's okay.
Herr Bauer, Sie haben sich bereit erklärt, für unser Schulnetzradio ein paar Fragen zu beantworten.
Ja, zuerst einmal möchte ich mich bedanken für das Interesse, dass ich da ein paar Fragen beantworten darf. Wie bin ich zum Schreiben gekommen? Ich habe in der Schulzeit angefangen, vor allem deswegen, weil ich eigentlich in einer Band gespielt habe und wir haben einen gebraucht, der Texte macht. Und dann hat es mich getroffen und ich habe dann meine ersten Texte geschrieben. Ich habe aber immer schon gerne in der Kindheit schon gerne Wortspiele gemacht und das hat sich dann so entwickelt, eine ganz eigene Dynamik gekriegt. Also ich habe dann in der Schulzeit geschrieben, Gedichte auch und dann halt immer mehr. Ob man weiß, dass man irgendwie Schriftsteller werden will, das glaube ich nicht. Also es entwickelt sich dann einfach. Irgendwann wächst man da hinein.
Aber Sie haben schon sehr früh angefangen.
Ich habe schon sehr früh angefangen, ja. Also im Gymnasium, also in der Band habe ich gespielt, so 13, 14 Jahre alt und sind halt da meine ersten Texte entstanden.
Also waren Ihre ersten Texte Liedertexte?
Meine ersten Texte waren Liedertexte und zum Teil auch noch auf Englisch.
I sit here dreaming, long thoughts of people. At the end of a December day, below a cloudy twilight, near the ocean oblivion, I wish we in the beauty of our simple souls, beneath the highest heaven, near the ocean oblivion. There we go. I'm out there swimming, floating in the dark, every wave's a whisper to
jetzt, was schreiben Sie jetzt für Arten von Büchern?
Ich möchte mir irgendwie alle Genres und Optionen immer offen halten. Was ich überhaupt nicht mag, ist schubladisiert zu werden. Er macht nur Lyrik oder der macht nur Dramatik. Sondern ich schreibe im Prinzip alle Gattungen. Ich habe angefangen mit Lyrik. Ich habe auch ein paar Lyrikbände gemacht. habe aber auch jetzt zwei Romane gemacht, habe ein Hörspiel geschrieben, habe Theaterstücke geschrieben, schreibe Essays und also ich lasse mir das wirklich offen.
Aufstummen. Ich gehe dann, stummt sie. Rascheln schlägt ihr entgegen. Der FC hat verloren, das weiß er doch längst. Hat er doch beim Frühstück schon gelesen und ihr, ein Spiel bleibt uns hier noch, anstelle eines guten Morgen ins Ohr kredenzt. Wem uns, wollte sie fragen, las aber in seinen Blicken, dass der Zeitpunkt absolut ungünstig war. Jetzt, nach gestriger Schlappe, Gemeinsamkeiten zu diskutieren oder was davon geblieben war, nach beinahe 20-jähriger Ehe. Sieht ihn über eine Zeitung gebeugt, seine Hände, seinen Rücken, Körperteile eines Mannes, den sie irgendwann zu lieben geglaubt, den sie, dreh dich um, stummt sie, sag was, keine Antwort, nichts. 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 Keine Antwort, nichts.
Woher nehmen Sie die Ideen für Ihre Werke?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich bin sehr abhängig von Literaturtraditionen. Das heißt, ich schöpfe aus der Tradition raus, aus anderen Texten, die ich lese, die mir gefallen und da montiere ich dann was. Oder und auf der anderen Seite bin ich einfach ein unglaublich neugieriger Mensch und ich suche mir meistens auch Themen, wo ich mich eigentlich überhaupt nicht auskenne und wo ich dann erst nachschauen muss und forschen muss und recherchieren muss und daraus dann selber auch für mich was profitiere.
Sie sind ja Chefredakteur der Zeitschrift Wagnis. Können Sie uns da ein bisschen was erzählen?
Ja, die Zeitschrift Wagnis ist ein Magazin für Autoren, Bücher und Leser, so heißt sie, glaube ich, auch im Untertitel. Die Idee war einfach, hier Autoren zu Wort kommen zu lassen, Autorinnen natürlich auch, immer ein Interview zu machen. Für mich war das Wichtige, dass alle, die für diese Zeitschrift schreiben, dass die das gerne machen. Dass die das jetzt nicht so als Pflichterfüllung, ich schreibe schnell eine Rezension, weil es mir Geld bringt, sondern dass die wirklich gerne diese Rezension machen und dieses Buch, das sie rezensieren, dass sie das auch mögen. Ja, ich wollte keine Verrisse drin haben, weil ich frage mich immer, wozu Verrisse gut sind.
Und wie oft erscheint das Magazin?
Die ursprünglich dreimal im Jahr, dann zweimal. Im Moment haben wir ein bisschen einen Stau, weil es noch nicht genau geregelt ist, wie das mit der Wagnerschen und mit der Thalia und wie da mit den Zeitschriften weitergeht.
Mobilität des Wassers müsste man mieten können. Zwitschernder Morgen, die Bäume singen. Leuchtende Farben aus dem Erinnern. Pflückt sie Stimmen abseits des Geklaffs. Dumpfer Radiorhythmen und ausgefahrener Routinen, mit denen sie die Tage bezwingt. Staubsaugend einkaufend Äpfel und Birnen, wie anders Licht, dann in saftigen Schüben. Die ausgelassenen Lieder in Pfirsichen. Fabulierender Kindersommer im Mund. Die Mobilität des Wassers müsste man mieten können, als verflüssigtes Leben mit wechselndem Wohnsitz, die gestrandeten Dörfer verlassen und sich rauswälzen aufs Meer, um wieder Land zu sehen, wo die nach alles Gefunkel an die Fische verfüttert, denen man eine Welt und unentbehrlich ihrem Wesen ganz zu schweigen, von der Aussicht abzudampfen und wirklich aufzusteigen, himmelwärts. Thank you. Abgefüllt mit Gebräu lass ich die Sonne desertieren und geh den Himmeln flöten, meine dressierten Gewittern ausgebrütet.
Im Zwang absolut gesetzte Zeichen, die mir das Schauen scheiteln und Demarkationslinien ziehen als...
Wäre Poesie auf Visa angewiesen, außerhalb bepflanzter Mundprovinzen, der Speichel kein Fluss, hätten Nebelschleier hinter Schlagbäumen kein Lied.
Wenn ich jetzt rausschaue, dann sehe ich manche Häuser aus Innsbruck und vielleicht haben die ja sogar einen historischen Wert, da fällt mir jetzt gleich ein neuer Roman ein. Was würden wir uns da ungefähr erwarten?
Ja, was kann man sich erwarten? Also ich habe einfach nachgeschaut, welche Geschichten können Häuser erzählen. Und ich bin draufgekommen, dass es ein paar Häuser reichen in dieser Stadt, ganz ausgesuchte, und die erzählen praktisch von den Höhen und Tiefen einer Stadt. Die erzählen von den schönen Sachen, die es gegeben hat hier, aber sie erzählen auch von den ganz grässlichen Sachen in jüngster Vergangenheit, in der Zeit der Nationalsozialisten. Sie erzählen aber auch von rauschenden Festen, diesen Jahrhunderthochzeiten, die hier stattgefunden haben. Sie erzählen von der Pest, von Krankheiten. Ich habe mich einfach auf den Weg gemacht und gesucht. Zum Beispiel hat mich interessiert, in welchem Haus ist in Innsbruck im Jahr 1611 die Pest ausgebrochen. Und ich habe dieses Haus dann wirklich gefunden. Da gibt es ja auch Menschen, die immer in diesen Häusern wohnen. Es ist eigentlich ein Buch über Menschen, über Schicksale. Diese Familie, die da in dem Haus in der Innstraße 9 wohnte, wo die Pest ausgebrochen ist, da erzähle ich dann eine Geschichte von denen. Wie ist es denen gegangen, was ist da passiert? Und so mache ich das halt mit verschiedenen Häusern durch.
Und das Werk heißt im Alphabet der Häuser?
Genau, das heißt im Alphabet der Häuser. Ist wirklich auch für mich ein besonderes Buch gewesen, weil es eben hier in Innsbruck auch spielt. Wobei Innsbruck da nur exemplarisch ist für andere Orte. Nicht, weil das, was da passiert ist, kann genauso in Würzburg oder in Wien passiert sein.
That makes me just a little bit crazy. There's a breeze that makes my breathing not so easy. Well, I've had my lungs checked out with x-rays. I've smelled the hospital always. Someday airline. Someday I'll wear pajamas in the daytime. Times when the day is like a play by Sartre. When it seems a fuck burning's in perfect order. Description. I've tried to stick to my prescriptions. Someday I'll have a disappearing hairline. Someday I'll wear pajamas in.
daytime. Play-by-play back. I could change the test results and I will get back. I've watched the summer evening pass by. I've heard the rattle in my bronchi.
Seit 9 Jahren in der Innenstraße und habe das gar nicht mehr wahrgenommen, welche Häuser da stehen, wie die Häuser aussehen. Auch wenn ich durch die Altstadt gegangen bin, habe ich das nicht wirklich mehr angeschaut. Währenddessen, wenn ich jetzt nach Salzburg fahre oder nach Florenz fahre oder irgendwo hin, dann fotografiere ich die Häuser meist und schaue es mir dann zu Hause an. Und hier habe ich es nicht mal mehr wahrgenommen. Zu dem Buch ist zu sagen, es spielt hier in Innsbruck, wobei Innsbruck für mich exemplarisch nur ist für andere Orte, denn die Geschichten, die sich hier in Innsbruck zugetragen haben, haben sich auch in anderen Städten zugetragen. Es ist in dem Buch nichts erfunden. Also alle Namen, die ich in dem Buch nenne, alle Fakten, die ich nenne, die stimmen hoffentlich. Also zumindest habe ich lange im Stadtarchiv und im Landesarchiv und im Ferdinandeum nachgeschaut. Hatte natürlich bei dem Buch auch sehr viele Helfer, also die aus den genannten Institutionen und auch vom Institut für Geschichte und vor allem für Zeitgeschichte. Und das einzig Erfundene in dem Buch sind die zwei Kunstfiguren, die halten das ganze Gespräch sozusagen zusammen in diesem Buch. Es handelt sich hier um ein Gespräch, einen Dialog. Diese Kunstfiguren treffen sich in einer Bar in Innsbruck. Also der eine beginnt von Häusern zu sprechen.
Captured in a trap called Workaday. Everyday faces stating everyday commands, but they know it's the best life money can buy, so they arrange themselves to live their lives. Can we do the best song ever written? Will it be best song of the universe? A once in a lifetime ever perfect thing. Simply selling best. Three chords, simply selling best. As they sit there, years pass by, trying to write those songs for nobody, and sometimes their minds. Sometimes their minds touch a perfect sky. Three chords.
sometimes their minds touch a perfect sky.
Haus bekam ich vor die Nase gesetzt, ein Haus ums andere, bis mein Blick zugemauert war und ich eine Geschichte erfand, um etwas sehen zu können, sagte er, schaute mich unverwandt an. Seine Augen glänzten und ließen auf einen nicht unerheblichen Alkoholkonsum schließen, obwohl, wenn ich es nüchtern betrachte, sehe ich schon lange nichts mehr, fuhr fort. Und ich vermute, dir geht es nicht anders, oder? Was für eine Geschichte, fragte ich. Wich einer Antwort aus, sein Blick war mir unangenehm. Er führte mich auf mich selbst zurück. Ich fühlte mich durchdrängt. Als drehten sich meine Augen 180 Grad und wiesen hinein in meine Gedankenvier Wände. Was sah ich? Mauern? Ein Haus bekam ich vor die Nase gesetzt, ein Haus ums andere, murmelte ich. Und weißt du, setzte er fort, ich habe es zunächst nicht einmal bemerkt. Was für eine Geschichte, setzte ich erneut an. War irritiert. Die Geschichte nimmt hier ihren Anfang. Hier in dieser Bar, in der wir uns täglich treffen, in der wir beinahe jeden beim Namen nennen können. Betritt einmal eine fremde Person das Lokal, ist das schon ein Ereignis, nicht? Komm, lass uns Fremde sein. Wir gehen uns viel zu selten fremd, sind mit der Gewohnheit so intim geworden, dass wir uns ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen können. Sind also neu in dieser Bar, nein. Besser noch, Neuankömmling in der Stadt. Als solche verirren wir uns zwar leicht, aber sorgt nicht die Orientierungslosigkeit mitunter für die schönsten Blickerlebnisse? Wie oft schon haben wir uns dem Erkunden des Unbekannten hingegeben, stolperten von einem O ins nächste, schrieben Postkartengrüße an die Daheimgebliebenen. Das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Ergriffen von der historischen Gewachsenheit eines Ortes, schmunzelnd über Anekdoten aus dem alltäglichen Leben, die irgendein Hotelportier von sich gab. Wissen Sie? An dieser Stelle befand sich früher ein Bordell, freilich. Davor schon eine Schlosserwerkstatt. Ich ließ ihn reden, starrte auf das Bier in seiner Hand, sah, wie er das Glas in die Lippen führte. Ich trank. Während ich wieder abstellte, fuhr fort: Warum weichst du den Häusern aus? Hast du etwa Angst? Wovor sollte ich Angst haben? Vielleicht, weil dir ihre Mauern mitteilen, dass du nur ein Zitat bist aus einem Buch, das du nicht geschrieben hast, wie Heiner Müller sich ausdrückt. Sei bloß nicht pathetisch. Vielleicht, weil dir ihre Mauern mitteilen, dass du nur ein Zitat bist aus einem Buch, das du nicht geschrieben hast. Thank you. Bauern mitteilen, dass du ein Zitat bist aus einem Buch, das du nicht geschrieben hast. Hast du etwa Angst? Wovor soll ich Angst haben? Vielleicht, weil dir ihre Mauern mitteilen, dass du nur ein Zitat bist aus einem Buch, das du nicht geschrieben hast. Hast du dir schon einmal überlegt, wer vor dir in diesen Häusern starb?
Noch bin ich ja ganz lebendig.
Noch? Braucht manchmal eben nur 4 Buchstaben und das Leben danach ist ein anderes. Eine Randnotiz. Nicht mehr als ein Protokoll, aus dem spätere Generationen herauslesen können, wie du gewesen bist. Aber mal angenommen, Häuser sind Bücher und Bücher Zeitmaschinen. Fahren sie dich nicht in eine Zukunft ohne dich? Ein kleiner Abschnitt aus dem Teil, wo die Pest in Innsbruck Einzug hielt. Also sie war mehrere Male da, aber mich hat es interessiert, ob ich es herausfinde, in welchem Haus sie im Jahr 1611 ausgebrochen ist. In der Innstraße 9 lebt im Jahr 1611 der Orgelbauer Georg Gemmelich. Er hat das Haus im Jahr 1600 für sich und seine Frau Sabina erworben. Die Gemmelichs wohnen im ersten Stock. Das Parterre haben seine Familie Feigl vermietet. Feigl ist Bäcker vom Beruf, bietet sein Brot auf der Brotbank in den Gewölben des Rathauses an. Die Gemmelichs feiern zusammen mit ihren 6 Kindern wie die Jahre zuvor die Auferstehung des Herrn. Beispiellos ist am Karsamstag der Zulauf des Volkes, das von einer Kirche zur anderen eilt, um den Feierlichkeiten beizuwohnen, die abends mit allem Prunk und dem Klang von Trompeten und Pauken abgehalten werden. Der Ostersonntag fällt auf einen 3. April. Sabina Gemmelich, sie ist hochschwanger, hantiert in der Küche über dem offenen Herd. Dort befindet sich ein Hahn, eine Kette mit Haken, um die Kessel über das Feuer hängen zu können. Weitere Utensilien, die Sabina benötigt, um das Feiertagsmahl zuzubereiten, sind die Schöpfkelle für die Asche des Herdes, der Feuerhund. Auch darf der Dreifuß nicht fehlen. Wie oft mag Georg Gemmelich in den folgenden Wochen den Blick von diesen Gegenständen abgewendet und flehentlich zum Himmel gerichtet haben? Oder hat er, verständlich wär's, mit Gott gehadert, ihn verflucht? Hat er sich gar selbst schwere Vorwürfe gemacht? Und warum haben die Behörden denn nicht rechtzeitig vor der Gefahr gewarnt? Georg Emmerlich hat in den Tagen nach Ostern gar keine Zeit, sich mit Warnungen abzugeben. Denn er muss ein neues Instrument bauen. Die Zeit drängt. Auch erste Gerüchte aus dem Unterland, wo in Schwarz eine Infektion ausbricht, unterdrückt der Arbeitseifer. Außerdem, warum sich das Leben mit Ängsten zusätzlich erschweren? Und Gemmelich kommt mit der Arbeit gut voran. Bald fehlt nur noch das Gehäuse für die Orgel. Höchste Zeit also, dass endlich Michael Pierthaler auftaucht, zuständig für die Holzarbeiten und Ornamente, Tischler und Bildhauer vom Beruf. Also die ersten Gerüchte kursieren in der Stadt, in Schwarz ist eine Infektion ausgebrochen und die Stadt reagiert natürlich und sie reagiert, wie es in diesen Fällen immer üblich war, sie stellt einmal Wachen auf. Und dann passiert eben etwas, was glaube ich auch eine Parallele zur Gegenwart durchaus hat. Man merkt, wie stark die Wirtschaftstreibenden damals in der Stadt schon sind. Sie sind die Ersten, die sich beschweren, allen voran die Fugger, die sagen, die Sperren behindern den Handel. Wir brauchen einfach offene Straßen, weil wir brauchen diese Zufuhr und wir brauchen die Wege ins Unterland. Und die Beschwerden häufen sich dann immer mehr und die Stadt reagiert und zieht die Wachen wieder ab. Einen freut es besonders, den Georg Gemmelich, denn auch er ist schon nervös worden, wo bleibt dieser Michael Pierthaler? Endlich taucht er auf und Michael Pierthaler taucht auf und sofort fällt dem Gemmelich auf, irgendwas stimmt mit dem Mann nicht, der schaut so niedergeschlagen aus, müde. Und was er erfährt, ist auch wirklich niederschmetternd. Frau und Kind des Michael Pierthalers sind gestorben. Und es passiert dann etwas, was absolut nicht nachvollziehbar ist, auch wirklich eine spontane Handlung gewesen sein muss. Georg Gemmelich entscheidet sich einfach dazu und entschließt sich, den Michael Pierthaler aufzunehmen. Er beherbergt ihn für eine Nacht und sagt ihm, du kannst in dem Bett schlafen oben, mein Orgelmachergeselle ist heute nicht da, mein Sohn schläft woanders, mein Sohn Tobias, schlaf einfach in dem Bett. Michael Pierthaler macht es, am nächsten Tag fährt er dann wieder nach Hause, in seine Heimatstadt Schwarz. Sabina Gemmelich zieht sofort das Bett ab und wäscht es und hängt es zum Trocknen raus, überzieht das gleiche Bett wieder. Was das Haus nur von sich gibt, ist eine Chronologie des Grauens. Anfang Juni erkrankt Tobias. Er stirbt am 5. Juni. 2 Tage später der Geselle. Am 23. Juni eine Tochter Gemmelichs. Ihr Name Maria. Sabina und Georg sind außer sich vor Trauer, nehmen nur entfernt wahr, dass einen Tag nach dem Tod der Tochter eine Susanna Rohriff verstirbt, die vor ihrem Tod noch angibt, sich im Haus des Orgelmachers aufgehalten zu haben. Kurze Zeit später verscheidet ein Jesuitenpater, der Susanna Rohriff einen Krankenbesuch abgestattet hat. Am 8. Juli erleidet Sabina Gemmelich eine Frühgeburt. Sie bringt ein Mädchen zur Welt, das lebensfähig scheint. Der Mutter jedoch geht es sehr schlecht. Ihr Gesundheitszustand verschlimmert sich noch, als sie am nächsten Tag vom Ableben ihrer alten Näherin Anna Violin erfährt. Georg Gemmelich kann nur hilflos zusehen, wie seine Frau ins Delirium fällt. In der Nacht vom 9. auf den 10. Juli, wenige Stunden nach dem Tod der Anna Violin, stirbt Sabina Gemmelich. 3 Tage nach der Geburt auch Christina, so der Name des neugeborenen Mädchens. Nun herrscht erhöhter Handlungsbedarf. Es wird wirklich eine, wie damals üblich, so eine Bürgerversammlung einberufen. Es wird davor gewarnt, Menschen aus Schwarz aufzunehmen, wird auch Strafe angedroht, wer das macht. Nur ist es jetzt einfach viel zu spät. Die Pest ist in der Stadt und ich erzähle dann in den weiteren Kapiteln, wie sich die Pest wirklich, man kann es so sagen, von einem Haus ins nächste frisst, zuerst in der Innenstraße, welches Leid sie über die Menschen dort bringt, wie die Pest dann übergreift in die Altstadt, dort die Häuser befällt. Ja, dann Innsbruck als Theaterstadt kommt natürlich vor. Innsbruck auch als Stadt, in dem es mehrere Theaterskandale gegeben hat. Einer führte unter anderem zu einem Mord. Dieser Mord fand in einem Haus statt. Es ist das Katzunghaus und dort im 3. Stock ist dieser Mord passiert. Erzähle ich auch in dem Buch. Dieses Buch ist auch ein Buch, das immer wieder auf die Ausgrenzung verschiedener Gruppen zu sprechen kommt. Ob das jetzt andere Religionen sind oder ob es die Kranken sind, ob es die Prostituierten sind. Die werden immer wieder in dem Buch thematisiert. Schwere Übergriffe gab es eben im Jahr 1809 und auch vorher schon, als einmal eine große Handelsfamilie, das Handelshaus May, hier in Innsbruck lebte. Und es in Innsbruck dann immer wohl dann mehr jüdische Familien waren, so auch dann eine Judengasse gegeben hat. Das war einmal die Seilergasse, die Judengasse, dann war die Riesengasse, die Judengasse. Erzählt dann herauf in das 19. Jahrhundert herein, die Revolutionsjahre, die Entwicklung dann auch der Parteien hier in Innsbruck, welche politischen Kräfte haben gewirkt. Natürlich die Auswirkungen durch den Ersten Weltkrieg. Ich habe da dann Schulchroniken verwendet, weil ich immer wieder diese Häuser selbst erzählen lasse. Wie war die Zeit damals? Thank you. Kennst du die Richard-Berger-Straße im Gewerbegebiet östlich von Innsbruck?
Nein, nie gehört.
Der Straßenname erinnert an Ingenieur Richard Berger, der mit seiner Frau Grete, geborene Weiß, und den Söhnen Walter und Fritz einst in der Arnigstraße 13 wohnte.
Na und?
Berger ist 1938 Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wird er aus seiner Wohnung verschleppt und an den Stadtrand gefahren. Dort malträtiert man ihn zunächst mit Faust- und Pistolenhieben. »Gebt mir einen Stein«, ruft plötzlich einer. Dumpfe Schläge sind zu hören. Bei der Zertrümmerung des Schädels des Berger hat mich ein derartiges Grausen gepackt, dass ich mich von ihm abgewendet habe, sagt einer der Täter nach dem Krieg aus. Wahrscheinlich hatte er sich von dem Schrecken erholt und packte kräftig mit an, als mein Bergers Leiche in den Inn. Wer ist Mann? Einer davon ist heute noch namentlich auf einer Erinnerungstafel für des deutschen Volkes Ehre opfert mir Leben genannt. Gerhard Lausecker, Adjutant der 87. SS-Standarte Innsbruck, Mitglied der Burschenschaft Suevia. In der Arnigstraße 13, da ist doch... Spaziere diese Straße hinab und du kommst an im Grauen. Nimm das Haus Nummer 3. Hier wohnten Julius und Rosa Meisel zusammen mit dem Neffen Marcel. Hier befand sich einst auch das Modenhaus Julius Meisel, dessen namensgebender Pogromnacht attackiert wird. Marcel Meisel kann noch 1938 nach England emigrieren. Julius und Rosa Meisel gelangen nach Wien, von wo sie 1942 nach Polen deportiert werden. Sie kehren nicht mehr zurück. Schau auf die gegenüberliegende Straßenseite, Arnigstraße 4. Dort befand sich das Kleiderhaus zu Matrosen. Es gehörte Leon Abrahamer, in Galizien geboren. Er lebte in Wien und starb dort 1918. Leon Abrahamers Sohn, ebenfalls in Wien ansässig, muss im Jahr 1938 mit ansehen, wie ihm das Geschäft einfach gestohlen wird. Die Abrahamers hatten früher ein Geschäft in der Erlerstraße. In dieses Geschäft ist eine andere Familie dann eingezogen, ebenfalls aus Galizien stammend, die Familie Krieser, die Julius Krieser. Die Krisers werden 1938 von der Gestapo verhaftet. Ihre Tochter weist man ins Ghetto Lodge ein. Sie hat noch eine Zwillingsschwester Erna, über die nichts bekannt ist. Und die Eltern, Julius und Fanny Krieser, werden beide deportiert und in Auschwitz ermordet. Es ist diese sogenannte Kristallnacht in Innsbruck äußerst blutig verlaufen, äußerst brutal verlaufen. Es gab hier 4 Tote. Einen davon habe ich genannt. Ein anderer ist Ingenieur Richard Graubart, der in der Gensbacher Straße 5 wohnte. Dort wohnte auch ein Dr. Wilhelm Bauer. Und dann noch ein Todesopfer in der Arnigstraße, ein Herr Adler, der so verprügelt wurde, dass er dann an den Folgen gestorben ist. Ich muss sagen, dass bei 91 Toten im gesamten Deutschen Reich also Innsbruck einer der blutigsten Schauplätze der Pogrome ist, vor allem gemessen an der Prozentzahl der jüdischen Bevölkerung hier. Dabei waren diese Morde ja nur die Spitze dieser Gewalttätigkeiten. Es werden in dieser Nacht Rollkommandos gebildet und sie arbeiten sich systematisch in der Stadt vor, dringen bei mehr als 25 Familien ein, verwüsten Wohnungen, verprügeln Besitzer und so geschehen in der Adamgasse 9, wo sich das von Bernhard Diamant geführte Bekleidungshaus Kühne befindet. Bernhard ist eines der 4 Kinder von Ephraim und Minna Diamant. Er wohnt über dem Geschäft. Seine Eltern sind an jenem Abend zu Besuch, als der Schlägertrupp auftaucht. Gleich beim Öffnen der Tür wird Ephraim Diamant niedergeprügelt. Dann geht man auf seine Frau los. Als Ephraim ihr zu Hilfe eilen will, schlagen die SS-Männer mit einem Stock so lange auf den 73-Jährigen ein, bis er blutüberströmt zusammenbricht. Dann wird er über die Stiege hinabgestoßen, bekommt vor dem Haus noch Fußtritte versetzt, ehe er mit seinem Sohn bis zum 21. November in Gestapohaft verschwindet. Nach der Entlassung muss die Familie unter Zwang nach Wien übersiedeln, wo Bernhard 1939 und Mina 1942 stirbt. Sohn Bernhard wird nach gescheiterter Flucht in verschiedenen französischen Lagern interniert und 1942 im polnischen Vernichtungslager Sobibor ermordet. In der Adamgasse 9a, und jetzt beginnt dieses Alphabet der Häuser zum Alphabet des Grauens zu werden. Ich gehe jetzt die ganzen Straßen dieser Stadt ab und komme von der Adamgasse in die Andreas-Hofer-Straße, wo ein Arthur Goldenberg wohnte, ein alter Mann, dessen Frau sich schon knapp nach dem Kupferbund. Ist eine Entwicklung, die sich aus einer Politik der Lügen auch ergeben hat. Möchte aber jetzt nicht mit so dem Traurigen irgendwie enden, sondern ich habe ja erst von den Ärzten erzählt, weil ich vorher von der Hilflosigkeit der Ärzte gesprochen habe. Es gab durchaus eine Methode früher, die sehr zielführend war. Und zwar war das die sogenannte Harnschau. Gibt es eine Geschichte in dem Buch von einem Dr. Notker, der von seinem Fürsten, einem bayerischen Landesfürsten, eine Harnprobe bekommt und die überprüfen soll. Und dieses überprüft er jetzt auf Sedimente, auf Geruch und auch auf Geschmack. Also der Arztberuf war wirklich ein harter Beruf früher. Und weiß aber nicht, dass ihn sein Fürst reinlegen will. Das ist nämlich nicht, das ist nämlich eine Probe von einer hochschwangeren Hofdame. Und man muss sich jetzt die Nöte dieses armen Dr. Notker vorstellen, der vor seinen Herrn tritt und wirklich ihm sagt: Mein Herr, Sie werden in 3 Wochen ein Kind gebären. Ich danke Ihnen viel. Alles klar. Fox in eyes,
brushed over fingernails. Then she spills another glass of purple burgundy. We're born perfect, perfect, like a baby girl or a baby boy, and still we are. Time shows.
Die Musik dieser Sendung stammt von John Zorn,
Steven Bernstein,
Ralph Towner,
den Crash Test Dummies,
den Bowling Trophies
und anderen.
Mix und Schnitt von Hanno Winder.